kurz und sein, und zwar durch sukzessives Erhöhen der Anzahl der Nachkommastellen. Also werden Sie zunächst einmal sehen, 1 ist kleiner als Wurzel aus 2 ist kleiner als 2. Einfach durch ausprobieren, man quadriert 1 und man quadriert 2. Was rauskommen sollte, ist 2, also einmal sind sie drunter, einmal sind sie drüber. Dann probiert man mit der ersten Nachkommastelle, also eine Nachkommastelle dazu, dann haben sie 1,4 zum Quadrat, das geht sich gerade noch aus, dass sie drunter bleiben. Wenn sie bei 1,5 sind, dann sind sie bereits über der Wurzel aus 2, das ist also zu groß. Ja, dann geht es weiter, 1,41. Kleiner Wurzel 2, kleiner als 1,42, ja, und so weiter. Also Sie können also sukzessive, und ich sage, ich habe n Nachkommastellen, dann probiere ich halt die Ziffern der Reihe nach durch, die ich für die n-te Stelle einsetze. Wenn das Quadrat noch kleiner als 2 ist, dann bin ich noch drunter. Sobald es größer als 2 ist, springe ich also auf die andere Seite und dann bekomme ich also wieder eine Einschachtelung in dieser Art. Jetzt bezeichnen wir also das hier mit x0. Ja, x0 ist 1 und y0 ist 2. x1 ist 1,4, y1 ist 1,5. x2 gleich 1,41, y2 gleich 1,42 und so weiter. Sie bekommen also jetzt Intervalle geliefert. Ja, ein Intervall I0, das ist X0, Y0, I1 analog, ganz allgemein, IM ist das Intervall XM und YM. Der Unterschied zwischen XM und YM ist genau in der letzten Dezimalstelle, in der n-ten Dezimalstelle. Das heißt, die Länge von IM ist nichts anderes als 10 hoch minus m. Ja, der Abstand zwischen xm und ym ist 10 hoch minus m. Das heißt, es geht also gegen 0. Es wird immer kleiner. Das erste Intervall hat die Länge 1, von 1 auf 2, ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel und so weiter. Das wird immer kleiner. Und es ist, und sie sind ineinander geschachtelt. Denn es gilt, I0 enthält zur Gänze des Intervalls I1. Dieses wiederum enthält zur Gänze des Intervalls I2. Und so weiter. Das ist also eine sogenannte Intervallschachtelung. Und so eine Intervallschachtelung, die definiert immer eine Zahl. Denn wenn Sie sich jetzt irgendeine solche Intervallschachtelung mit rationalen Grenzen der einzelnen Intervalle denke und mit Längen, die gegen 0 gehen, dann kann man fragen, was ist der Durchschnitt der IM, wenn m größer gleich 0 ist? Der Durchschnitt aller dieser Intervalle. Ja, der Durchschnitt aller dieser Intervalle, der kann höchstens eine rationale Zahl enthalten. Eine rationale Zahl enthält er genau dann, wenn diese rationale Zahl in allen Intervallen drinnen liegt. Da der Abstand der Intervalle immer kleiner und kleiner und kleiner wird, kann also hier nicht ein Intervall herauskommen, das eine feste Länge hat, weil dann habe ich einfach für hinreichend großes M, bin ich dann in diesem Intervall schon zur Gänze drinnen und ich verliere also einige Elemente. Es kann also hier nicht ein echtes Intervall herauskommen, wenn ich diese unendlich vielen Intervalle schneide, sondern bestenfalls eine einzige rationale Zahl oder aber gar keine rationale Zahl. Das in diesem Fall passiert. Also da erhalten Sie also das Element Wurzel aus 2 und jede solche Intervallschachtelung definiert Ihnen also eine reelle Zahl. Sie können also die reellen Zahlen konstruieren, indem Sie Intervallschachtelungen betrachten, die diese Eigenschaften haben, dass die Intervalllängen gegen 0 gehen und die Intervalle in dieser Art und Weise geschachtelt sind, dann definiert Ihnen jede Intervallschachtelung eine Zahl. Und wo diese Zahl lokalisiert ist, ergibt sich auch aus der Intervallschachtelung. Sie haben Zahlen gerade, Sie haben also hier ein Intervall, das nächste Intervall in der Schachtelung, das nächste und so weiter. Es ergibt sich also hier eine Position auf der Zahlengerade, die durch diese Intervallschachtelung definiert wird. Diese Position kann eine rationale Zahl sein, sie kann aber auch eine andere, eben irrationale, eine reelle Zahl sein. Das heißt, die reellen Zahlen füllen in gewisser Weise die Lücken, die die rationalen Zahlen auf der Zahlengerade hinterlassen. Ja, wir haben gesehen, es gibt also die Zahlen, die rationalen Zahlen, die liegen dicht auf der Zahlengerade. Ja, zwischen je zwei rationalen Zahlen gibt es wieder eine rationale Zahl. Das liegt also ganz dicht. Zwischen je zwei rationalen Zahlen gibt es ja so sogar unendlich viele rationale Zahlen, egal wie nahe die schon beieinander sind. Das liegt also dicht, aber trotzdem gibt es Lücken. Wie wir gesehen haben, es gibt Zahlen, die nicht rational sind, die aber auch durch eine Dezimalentwicklung beschrieben werden kann und wo also die Lokalisation auf der Zahlengeraden an einer gewissen Stelle gegeben ist und dort hinterlassen die rationalen Zahlen eine Lücke, die durch die reellen Zahlen aufgefüllt wird. So, mit Hilfe dieser Intervallschachtelungen kann man jetzt Addition und Multiplikation beispielsweise der reellen Zahlen definieren, indem sie einfach für die Intervalle entsprechend addieren und multiplizieren. Und wenn ich eine Intervallschachtelung für eine Zahl habe, eine andere Intervallschachtelung für eine andere Zahl, dann sind die Intervallgrenzen immer rationale Zahlen. Wie können wir schon addieren und multiplizieren nach den Rechenregeln, die wir für die rationalen Zahlen formal definiert haben? Ja, die im Wesentlichen auf die Peano-Axiome der natürlichen Zahlen zurückzuführen sind. Und was man bekommt, wenn man also so eine, zum Beispiel eine Addition grenzenweise durchführt, also wenn Sie an eine Intervallschachtelung, sagen wir xm, ym denken und eine andere Intervallschachtelung, sagen wir um und vm, dann entsprechen diesen beiden Intervallschachtelungen reelle Zahlen und dann kann ich die beiden addieren, indem ich grenzenweise addiere. Also indem ich die Intervallschachtelung xm plus um und ym plus vm betrachte. Analog kann ich das Ganze für die Multiplikation bekommen. Die Grenzen der neuen Intervalle, die wir so bekommen, sind wieder rational. Und man kann nachweisen, dass es sich hier wieder um eine Intervallschachtelung handelt. Das heißt, wieder diese beiden Eigenschaften hier erfüllt sind. Also, dass die Länge gegen 0 geht und dass die Intervalle so geschachtelt sind. Das heißt, dadurch werden wieder reelle Zahlen definiert. Und dadurch wird also eine Addition und eine Multiplikation definiert, die alle gewünschten Eigenschaften, also alle Ihnen bekannten Eigenschaften, angefangen von Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz und so weiter, besitzt. Ja, das ist also nur eine Andeutung, ich gehe hier nicht weiter ins Detail, das ist auch für unsere Zwecke nicht wichtig. Wenn Sie das genau konstruiert sehen wollen, dann müssen Sie eine entsprechende Vorlesung für Mathematiker besuchen, da wird die Konstruktion der reellen Zahlen in 5-6 Vorlesungsstunden abgehandelt. Also da haben Sie es dann wirklich in allen Details. Das brauchen wir aber hier nicht. Gut, zum Abschluss dieser kleinen Besprechung der reellen Zahlen, ja, dieses formalen Aufbaus der reellen Zahlen, noch einige Sprechweisen. Wenn Sie eine reelle Zahl x aus den reellen Zahlen hernehmen, dann liegt die irgendwo auf der Zahlengeraden. Und Und dann gibt es eine größte ganze Zahl. Ja, dann gibt es also eine Zahl aus den natürlichen Zahlen oder den ganzen Zahlen, die gerade noch kleiner oder gleich dem x ist. Die nächste ganze Zahl ist bereits größer. Bezeichnen wir mit, was auf Englisch die Floor Function ist, Deutsch manchmal die Gauss-Klammer-Funktion oder größte ganze Funktion. Das ist der Ganzteil. Und das, was übrig bleibt, um auf das x zu kommen, wird genauso wie eine Menge angeschrieben, sollte im Kontext aber nicht zur Verwirrung sorgen, wird der Bruchteil genannt. Also man unterscheidet Ganzteil und Bruchteil. Und dann gibt es noch eine wichtige Funktion für die reellen Zahlen. Das ist der Betrag von x. Aber die reellen Zahlen können rechts oder links von der Null liegen auf der Zahlengerade. Die links von der Null liegen, üblicherweise schreibt man mit Minus irgendetwas. Und der Betrag ist einfach das Maximum von x und minus x. Das ist also, wenn Sie einfach nur den Abstand von der Null als positive reelle Zahl betrachten, bekommen Sie also die Betragsfunktion. Gut, damit lassen wir mal die reellen Zahlen gut sein und gehen zum nächsten Zahlensystem. Mit C bezeichnet die sogenannten komplexen Zahlen. Und wenn Sie sich erinnern, wie haben wir die Zahlen bisher aufgebaut? Wir haben versucht, Gleichungen zu lösen. Also wir haben zunächst einmal die natürlichen Zahlen hergenommen. Dann haben wir versucht, Gleichungen zu lösen. Wir haben gesagt, lösen wir die Gleichung a plus x ist gleich b. Wir haben dann gesehen, es geht in den natürlichen Zahlen nicht, müssen wir die natürlichen Zahlen erweitern zu den ganzen Zahlen, dann geht das auf einmal. Dann haben wir uns die Gleichung angeschaut, a mal x ist gleich b. Wenn a ungleich 0 ist, können wir diese Gleichung lösen, wenn wir die ganzen Zahlen wieder erweitern auf die rationalen Zahlen. Einfach x ist gleich b dividiert durch a. Dann hatten wir die Gleichung x² ist gleich 2 oder ganz allgemein x² ist gleich a für a größer gleich 0. Da haben wir gesehen, in den rationalen Zahlen geht das nicht immer. Aber in den reellen Zahlen geht das. Man kann also mit Intervallschachtelungen sich hier hintasten zu so einer Lösung und man kann das als Dezimalentwicklung auch noch schreiben. Also diese Gleichung kann man lösen, wenn man den Zahlenbereich erweitert, indem man die Lücken auf der Zahlengeraden schließt und eben die reellen Zahlen dann betrachtet. Na gut, jetzt die naheliegende Frage ist, was ist, wenn das a kleiner als 0 ist? Na, wenn das a kleiner als 0 ist, also zum Beispiel die Gleichung x² ist gleich minus 1. Wenn ich diese Gleichung habe, ja, wenn eine reelle Zahl x betrachtet wird, x aus r, dann folgt x² ist immer größer oder gleich 0. Ja, plus mal plus ist plus, minus mal minus ist auch plus. Also sie kommen hier niemals ins Negative. Diese Gleichung kann man in den reellen Zahlen nicht lösen. Obwohl wir die Zahlen gerade schon vollständig ausgefüllt haben, das ist jetzt lückenlos, das ist ein Kontinuum, können wir diese Gleichung immer noch nicht lösen. Das heißt, wir erweitern den Zahlenbereich wieder und wir sagen einfach, wir führen eine Zahl i ein, i für imaginäre Einheit. Ja, imaginär ist keine reelle Zahl mehr, aber trotzdem, wir können uns irgendwas vorstellen. Wie gesagt, wir müssen nicht genau wissen, was die Zahlen sind, wir müssen nur wissen, was sie können, was sie tun, was sie leisten. Und dieses i hat die Eigenschaft, dass i Quadrat ist gleich minus 1. Ja, meinetwegen. Also wir führen eine weitere Zahl ein, die ist nicht auf der Zahlengerade. So viel steht fest. Die ist also irgendwo außerhalb. Und die soll die Eigenschaft haben, i Quadrat ist minus 1. Das Das kann ich ja als zusätzliches mathematisches Objekt einfach einführen. Warum nicht? Ja, und dann können Sie mit dem die Menge der komplexen Zahlen definieren. Die Menge der komplexen Zahlen, das ist einfach die Menge aller Zahlen Z, die folgendermaßen aufgebaut sind. Sie nehmen A plus B mal I, wobei A und B reelle Zahlen sind. Das ist zunächst, das sind normale Summen. Ja. Also das I ist irgendwas außerhalb der Zahlengerade. A und B sind reelle Zahlen. Jetzt multipliziere ich das I mit einer reellen Zahl B. Also ich nehme mir B mal dieses I, was auch immer das heißen soll. Das ist also zunächst nur formal. Und ich addiere also auch rein formal. Das sind also formale Summen und sonst nichts. Man bezeichnet diese Teile hier A als den Realteil von Z, geschrieben RE von Z, B als den Imaginärteil von Z, ja, also in Anlehnung an das, was es ausdrückt, und man kann also jetzt auch diese Zahlen grafisch darstellen. Wohl nicht mehr auf der Zahlengerade, weil dort liegt unser I nicht. Also nehmen wir hier unsere Zahlengerade her, hier sei die 0, und nehmen wir einfach eine zweite Gerade, betrachten wir das als die reelle Achse und das hier als die imaginäre Achse. Und jetzt tragen wir einfach den Realteil auf der Zahlengeraden auf, und zum Beispiel 2 plus 3i wäre hier, wenn Sie einfach 2 nach rechts gehen, auf der Zahlengerade bis zur Zahl 2, und dann gehen Sie den Abstand der 3, entspricht halt in senkrechte Richtung dazu, und Sie halten einen i, wäre dann hier auf der Höhe 1, außerhalb der Zahlengerade, wo es hingehört, und jetzt kann also jede komplexe Zahl A plus BI interpretiert werden als ein Punkt in der Ebene, die sogenannte gaußsche Zahlenebene ist es dann. Na gut. Ja, dann sollten wir rechnen können damit. Soll ja Zahlen sein, auch wenn wir uns sie nicht wirklich vorstellen. Also jetzt schon, ne? Aber am Anfang nicht. Definieren wir Rechnen damit. Nehmen Sie also zwei komplexe Zahlen her, A plus B mal I und C plus D mal I. Dieses Produkt kann man ausrechnen. Einfach ausmultiplizieren nach gewohnter Art und Weise. Distributivgesetz soll gelten. Also das ist A mal C plus B mal C mal I, dann haben wir noch ein I, A mal I, und zu guter Letzt kommt noch ein Kern, A mal D mal I Quadrat, und vom I Quadrat wissen wir noch, was das ist minus 1, also kann ich das I Quadrat durch minus 1 ersetzen. Ja, und Sie sehen, was bekommen Sie, wenn man das jetzt ordnet. Ist es, da haben wir jetzt noch irgendwo so viel drin, B mal D, so muss es sein, AC minus BD plus BC plus AD mal I. AC minus BD ist wieder eine reelle Zahl, BC plus AD ebenso. Das heißt, was hier steht, ist reelle Zahl plus reelle Zahl mal I. Was hier steht, ist also wieder eine komplexe Zahl. Ja? Ja, danke schön. Also was wir erhalten, ist hier wieder eine komplexe Zahl. Das heißt, wir können also hier multiplizieren. Wir können auch addieren, indem Sie einfach die Realteile addieren. A plus C und B plus D mal I, können Sie auch eine Addition definieren. Für diese Multiplikation und diese Addition gelten die üblichen Rechenregeln, die Sie auch aus den reellen Zahlen kennen. Kommutativität, Assoziativität, dies und dies Gesetz. Man kann darüber hinaus auch das Ganze grafisch interpretieren. Ja, beim Addieren ist es leicht. Nehmen Sie einfach diese komplexe Zahl. Das ist dieser Punkt, oder dieser Punkt lässt sich auch als einen Pfeil dorthin interpretieren. Und nehmen wir eine zweite komplexe Zahl, zum Beispiel minus 1, minus i, dann sind wir also hier. Da ist also die Zahl minus 1, minus i. Ich habe das heute schlecht gemacht. Nehmen wir minus 2, minus i, dann sind wir also hier irgendwo, minus 3, minus i. Sind wir hier irgendwo. Und jetzt kann ich einfach addieren. Addieren heißt Realteile addieren und Imaginärteile addieren. Die Realteile sind aber genau die x-Koordinaten in diesem Koordinatensystem und die Imaginärteile genau die y-Koordinaten. Das heißt, ich kann das Ganze koordinatenweise machen. Ich muss also einfach diese Pfeile hintereinander schalten. Also ich nehme zuerst den Pfeil, dann nehme ich diesen Pfeil und gebe ihn da dazu. Dann sollte ich irgendwo hier landen. Das läuft, ja. Ungefähr, ja, das gibt es jetzt sehr ungenau. Und auf die Art und Weise bekommen Sie eine neue Zahl. Und das ist also die Summe der beiden Zahlen, die ich durch diese Pfeile dargestellt habe. Man kann also grafisch eine Addition ganz leicht realisieren, weil man einfach nur die Koordinaten der Punkte oder der Pfeile, wenn man will, addieren muss. Das heißt, dass man konstruiert sich, wie Sie das von Kräfteparallelogrammen in der Physik kennen, konstruiert man sich also hier die Summe von zwei komplexen Zahlen. Ja, um das Produkt auch grafisch zu interpretieren, muss man ein bisschen ausholen. Wir definieren einmal den Betrag von Z als die Wurzel aus a² plus b², was wir auch mit r bezeichnen, r, der Radius, wenn man das also als Radius eines Kreises auffasst, die Länge dieses Vektors, dann können Sie sich hier einen Kreis vorstellen, der durch diesen Vektor erzeugt wird. Dann sehen Sie natürlich, dass sich die komplexe Zahl geometrisch auch interpretieren können als oder darstellen können als die Länge hier, den Radius dieses Kreises und den Winkel, den man hier einschließt mit der x-Achse. Wenn ich diese beiden Größen kenne, dann habe ich die komplexe Zahl natürlich genauso fixiert, wie wenn ich die Koordinaten, die x-Koordinaten und die y-Koordinaten festlege. Das ist eine andere Möglichkeit. Und dieser Radius ist nach dem Lehrsatz von Pythagoras nichts anderes als die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Der Winkel nach gängigen trigonometrischen Erkenntnissen ist der Winkel das sogenannte Argument von Z, was wir in weiterer Folge meistens mit Phi bezeichnen. Diesen Winkel kann man ausrechnen über die Gleichung Tangens und Phi ist gleich B durch A. Als Erinnerung, der Tangens ist nichts anderes als der Sinus dividiert durch den Cosinus. Also damit ist der Winkel bestimmt, zumindest modulo 2Pi. Ja, weil wenn Sie sich das anschauen, haben wir noch eine Skizze. Wenn Sie sich das hier anschauen, und hier den Einheitskreis, also den Kreis mit Radius 1 einzeichnen, dann wird der Winkel in der Mathematik üblicherweise im Bogenmaß gemessen. Das heißt, also der Winkel Phi hier ist das gleiche wie die Länge des entsprechenden Bogens am Einheitskreis, am Kreis mit Radius 1. Dieser Einheitskreis hat den Umfang, der Kreisumfang ist Radius mal 2π, Radius ist 1, das heißt der Umfang dieses Kreises ist 2π. Der volle Winkel von 360 Grad ist also 2π. Ist der Winkel 2π. So, wenn ich jetzt hier den Winkel Phi habe und den Winkel 2π dazu addiere, das heißt also, ich gehe jetzt nicht einmal so, sondern ich gehe bis daher und dann noch einmal einen vollen Winkel. Ja, dann bin ich natürlich bei derselben Zahl wieder angelangt, weil ich bin ja nur den ganzen Kreis einmal rundherum gegangen, dann bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Das heißt also, der Winkel Phi und der Winkel Phi plus 2π für dasselbe R definieren wir jeweils dieselbe komplexe Zahl. Der Winkel ist also nicht eindeutig bestimmt, sondern nur modulo 2π. Ja, diese Zahl ZA plus BI hat also jetzt auch eine andere Darstellung, die wir so notieren. Das ist R und Phi mit diesem R hier und mit diesem Phi hier. Beziehungsweise, das ist dasselbe, nach dem, was ich gerade gesagt habe, wie R und Phi plus 2π oder ganz allgemein dasselbe wie R und Phi plus 2kπ, wobei das k irgendeine beliebige ganze Zahl ist. Also wenn Sie den Kreis ein paar Mal gehen, egal in welche Richtung, dann verändern Sie den Winkel um 2kπ und erhalten aber immer denselben Punkt in der Ebene. Das ist also immer dieselbe komplexe Zahl. Und diese Darstellung der komplexen Zahlen, das nennt man die Darstellung in Polarkoordinaten. Im Gegensatz zu den kartesischen Koordinaten, die also hier angegeben sind, wo Sie die x- und die y-Achse oder x- und y-Koordinate aufschreiben. Also wenn man sich zum Beispiel folgende Zahl anschaut, 1 plus i, ja, dann kann man sich das leicht überlegen. Was ist der Radius? 1 plus i, wir gehen 1 nach rechts, 1 nach oben. Also das ist genau die Diagonale des Einheitsquadrates. Das ist also Wurzel aus 2. Und was ist der Winkel? Wenn ich 1 nach rechts und 1 nach oben gehe, dann ist der Winkel also genau 45 Grad. 45 Grad, das ist ein Achtel des vollen Winkels, also ein Achtel von 2π, also Pi Viertel. Wieder modulo 2π natürlich, also plus 2kπ kann ich immer dazugeben, da ändert sich nichts. Ebenso die Zahl 1 minus i, da gehen Sie 1 nach rechts und dann 1 nach unten, ist genauso weit weg vom Ursprung, Wurzel 2, nur diesmal gehen wir den gesenkten Winkel in die andere Richtung, also minus Pi Viertel. So, gehen wir mal zur grafischen Interpretation der Multiplikation, jetzt haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Man kann nämlich Folgendes nachrechnen, wenn man die Summensätze für die Winkelfunktionen kennt und einsetzt, dann ergibt sich, wenn Sie die Zahl z1 haben, in Polarkoordinatendarstellung als r1 und phi1 und die Zahl z2 in Polarkoordinatendarstellung r2 und Phi2, dann gilt das Z1 mal Z2 nichts anderes ist als die Radien addieren sich, multiplizieren sich und die Winkel werden addiert. Und das lässt sich natürlich ganz besonders einfach grafisch auch umsetzen. Wenn Sie eine komplexe Zahl haben, hier gegeben durch einen Abstand und einen Winkel und eine andere komplexe Zahl, gegeben durch einen Abstand und einen Winkel, dann wissen Sie, die Winkel addieren sich, also das ist der eine Winkel, das ist der zweite Winkel, jetzt muss man also den einen da dazu addieren, dann erhält man also diesen Winkel hier, das ist also einfach die Summe der beiden Einzelwinkel und dort muss man halt dann das Produkt der beiden Radien auftragen, auch das lässt sich grafisch mit Hilfe des Strahlensatzes umsetzen, also konstruktiv mit Zirkumlineal umsetzen und wir erhalten also dann die grafische Multiplikation. Also diese grafische Darstellung ist sehr leistungsfähig, um sich da einige Sachen zu veranschaulichen. Gut, in den komplexen Zahlen ist also jetzt offensichtlich addieren, multiplizieren und natürlich auch subtrahieren uneingeschränkt möglich. Da gibt es keine Probleme. Wie schaut es mit dem Dividieren aus? Wenn Sie eine komplexe Zahl a plus b mal i betrachten, ja, dann ist 1 dividiert durch z natürlich die komplexe, also zunächst einmal, rein formal, 1 dividiert durch a plus b. Das ist natürlich nicht in der gewünschten Darstellung. Ja, also ob das eine komplexe Zahl ist oder nicht, kann man also so direkt noch nicht sagen, da muss man ein bisschen umformen. Und der Schmäh, der hier anzuwenden ist, ist sozusagen das Erweitern mit dem Konjugiertkomplexen. Ja, was ist das Konjugiertkomplexe? Z quer genannt. Sie drehen einfach das Vorzeichen des Imaginärteils um. Aus a plus bi wird a minus bi. Das ist also die zu z konjugiert komplexe Zahl oder auch das Konjugium von z. Und wenn ich mit diesem z quer erweitere, dann löst sich das in schöner Art und Weise auf. Dann erhalten Sie im Zähler a minus bi natürlich z quer und im Nenner multiplizieren Sie a plus bi mit a minus bi. Wenn Sie das ausmultiplizieren, sehen Sie, dass die gemischten Terme wegfallen und es kommt genau a Quadrat plus b Quadrat heraus. Das bedeutet also, wenn wir das jetzt auftrennen, das i kommt ja nur mehr hier vor, der Nenner ist jetzt reell geworden, vorausgesetzt z war nicht gleich 0, dass das gleich ist, a dividiert durch a Quadrat plus b Quadrat minus b dividiert durch a Quadrat plus b Quadrat mal i. Ja, und wenn wir voraussetzen, z ist ungleich 0 plus 0 mal i, was wir natürlich in der Einfachheit halber dann immer als 0 schreiben, ist auch genau die Zahl, die hier im Ursprung liegt und die Zahl, die sich neutral verhält bezüglich der Addition. Also wenn Sie 0 addieren, passiert gar nichts, dann kriegen Sie die ursprüngliche Zahl wieder heraus. Das ist also im Komplexen nicht anders. Ist also eine echte Erweiterung der reellen Zahlen. Dann sehen Sie also, wenn z ungleich 0 plus 0 i ist, dann ist das hier sicher positiv. Das ist die Summe der Quadrate zweier reeller Zahlen, die nicht beide 0 sind. Das ist also sicher positiv. Also ungleich 0, ich kann also diese Division durchführen. Und da steht also eine reelle Zahl. Hier steht auch eine reelle Zahl. Das heißt, das Ganze hat wieder die Darstellung, die wir von den komplexen Zahlen haben wollen, nämlich reelle Zahlen plus reelle Zahl mal imaginäre Einheit i. Also auch das Dividieren ist uneingeschränkt möglich, außer natürlich die Division durch 0. Die hat ja schon im Reellen auch nicht funktioniert. Ja, und bei welchen Regeln für das Konjugieren? Was ist das Erste, was auffällt? Einerseits, wenn Sie zwei reelle Zahlen haben, z1 und z2, und Sie konjugieren die Summe dieser beiden Zahlen, dann können Sie das auch einzeln machen. Das ist genauso gut, wie wenn Sie z1 und z2 beide konjugieren und erst nachher aufsummieren. Also Summe und Konjugieren ist vertauschbar. Dasselbe mit dem Produkt. Z1 mal Z2 konjugiert ist das gleiche wie Z1 konjugiert mal Z2 konjugiert. Also einfache Rechnerregel, wir können konjugieren und Summe bzw. Produkt miteinander vertauschen. Beweis einfach nachrechnen. Ja, das ist also mit den Rechenregeln, die wir zur Verfügung haben, können wir einfach zwei komplexe Zahlen in kartesischer Darstellung ansetzen und dann ausrechnen, was da rauskommt und schauen, was passiert, wenn wir es einmal so machen, wie es auf der linken Seite ist und einmal so, wie es auf der rechten Seite und nachher vergleichen und wir werden sehen, das ist dasselbe. Und diese Regeln gelten, die brauche ich nicht vorführen. Weiters haben wir auch hier schon benutzt. Z mal Z quer, das ist dieses A Quadrat plus B Quadrat. Das ist also genau der Betrag von Z zum Quadrat. Also auch da besteht ein einfacher Zusammenhang zwischen ein paar Grundgrößen. Wenn Sie Z und Z quer addieren, sehen Sie, da steht einmal Plus, da steht einmal Minus. Das A fällt also nicht weg, das B fällt weg. Das heißt, Z plus Z quer ist einfach zweimal der Realteil von Z und Z minus Z quer, das ist zweimal der Imaginärteil von Z mal I. Also so weit lassen sich auch Real- und Imaginärteil mit Hilfe des Konjugiums ausdrücken. Division funktioniert also so wie hier auch für konkrete Zahlen. Wenn Sie also irgendein Beispiel haben, 2 plus 3i dividiert durch 1 minus 2i und Sie wollen also jetzt die kartesische Darstellung dieses Bruches bekommen, der gleiche Schmäh, Sie erweitern einfach mit dem Konjugium des Nenners, also das ist 2 plus 3 mal i mal 1 plus 2 mal i und Zahl mal ihrer Konjugierten ist immer Betrag zum Quadrat, das ist also dann in dem Fall 1 plus 2 zum Quadrat, also gleich 5. Sie haben also dann einen reellen Nenner und können also jetzt ausmultiplizieren und dann nach Real- und Imaginärteil ordnen und haben die kartesische Darstellung dieses Bruchs. Und wenn man das Ganze tut und ausrechnet, ja, ich führe es nicht vor, das können Sie jetzt ohne Probleme selbst bewerkstelligen, dann erhält man minus 4 plus 7i Fünftel. Also das Rechnen mit komplexen Zahlen funktioniert im Wesentlichen genauso wie das Rechnen mit reellen Zahlen. Sie haben halt nur immer diese imaginäre Einheit dabei. Manchmal können Sie Sachen vereinfachen durch die Definition der imaginären Einheit, also durch i Quadrat gleich minus 1 ersetzen. Aber sonst ist alles genauso wie gewohnt. Ja, also für alle jene von Ihnen, die komplexe Zahlen jetzt zum ersten Mal sehen, es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass man da jetzt in die Ebene ausweicht und mit einer scheinbar nicht existenten Lösung hier herumrechnet. Aber das ist alles keine Hexerei, wenn man sich einmal ein bisschen damit spielt und man gewöhnt sich recht schnell dran. Ne? Viele von Ihnen werden das ohnehin aus der Schule auch kennen. So, schauen wir uns noch kurz quadratische Gleichungen an. Und zwar, wenn sagen wir z in Polardarstellung die Darstellung R phi hat und ihr habt die Gleichung W Quadrat ist gleich z in der unbestimmten W. Wir wollen also ein W finden, das diese Gleichung löst, sodass W Quadrat genau dieses z hier ist. Das ist eine einfache quadratische Gleichung. Dann können wir das ganz leicht lösen. Mit allem, was wir jetzt wissen. Wir wissen, multiplizieren bedeutet Winkel addieren, Beträge multiplizieren. Das heißt, wenn wir das W in Polardarstellung haben, dann ist W Quadrat einfach der Radius von W zum Quadrat, Betrag von W zum Quadrat. Und der Winkel von W, der wird einfach mit 2 multipliziert. Und dann sollte das hier herauskommen. Das heißt also, da können Sie sofort hinschreiben, W ist gleich Wurzel aus R. Wenn ich das quadriere, kommt natürlich R heraus. Und wenn ich den Winkel phi halbe zu sich selbst addiere, bekomme ich natürlich den Winkel phi heraus. Also diese Gleichung kann man, wenn man das in der Polardarstellung betrachtet, ganz einfach lösen. Man kann auch, es ist nicht ganz eindeutig. Es ist natürlich nicht ganz eindeutig. Sie können ja hier auch W gleich Wurzel auf R und phi halbe plus, wir haben gesagt, modulo 2pi ist das alles eindeutig. Das heißt, wenn ich jetzt pi addiere, pi, der Winkel von 180 Grad, und ich multipliziere, ich quadriere dieses W dann, dann wird es pi 2pi und 2pi ändert nichts. Das ist ja der volle Winkel von 360 Grad. Das heißt also, wenn ich hier den Winkel von 180 Grad, den Winkel pi dazu addiere, dann bekomme ich eine andere Lösung derselben Gleichung. Und wenn ich dann das, also, oder wenn ich nicht besonders überraschend eine quadratische Gleichung habe, zwei Lösungen. Sie können natürlich noch einmal Pi addieren, aber dann sind Sie wieder bei 2Pi. Also modulo 2Pi ist das, dann sind das die zwei einzigen Lösungen, die man bekommt. Ja, ähnliches kann ich machen, wenn ich die Gleichung W hoch N gleich z bestimmen möchte oder w gleich die nte Wurzel aus z, dann kann ich natürlich den gleichen Schmäh anwenden. Denn w hoch n heißt, ich nehme den Betrag hoch n und den Winkel nehme ich n mal addiert, also das heißt, den Winkel einfach mit einem Faktor n versehen und dann soll unser z in Polardarstellung R und phi herauskommen, dann bekomme ich natürlich sofort eine Lösung, die nte Wurzel aus R, die nte reelle Wurzel aus R, so eine positive reelle Zahl, und phi durch n. Das ist natürlich nicht die einzige Lösung, denn wenn ich 2pi durch n dazu addiere, nach einer Multiplikation mit n bekomme ich einen Term 2pi, der nichts ausmacht. Also natürlich ist auch w gleich nte Wurzel aus r und phi durch n plus 2pi durch n eine Lösung. Ja, und wir können noch weitergehen. 2pi durch n mal 2 mal 3 und so weiter. Letztendlich nte Wurzel aus R und phi durch n plus 2pi durch n mal n minus 1. Das ist die letzte Möglichkeit, die sich echt unterscheidet. Der nächste Term wäre dann 2π durch n mal n, aber das ist wieder genau 2π und da sind wir wieder bei der ersten Lösung, die wir gefunden haben. Also das heißt, Quadratwurzeln oder allgemein n-te Wurzeln zu ziehen, ist einfach im Komplexen, wenn man die Polardarstellung am Ende tut. Gut, und damit sind wir am Ende der heutigen Stunde.
Ganz rechts, n-1, glaube ich, hat er gesagt.